Die Tagesanzeigerin wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Jetzt neu im Kino: Black Box Diaries aus Japan.
I have a chance to talk about what happened to me.
Chihori Ito wollte eigentlich Journalistin werden, um Geschichten von anderen Menschen zu erzählen. Doch dann wird sie plötzlich selber die Hauptfigur in einer Geschichte, die das japanische Justizsystem erschüttert hat.
For me, being silent wasn't an option.
In ihrem Dokumentationsfilm «Black Box Diaries» zeigt Chihori Ito, wie sie jahrelang dafür gekämpft hat, den Mann, den sie vergewaltigt hat, vor Gericht zu bringen. Durch ihren Kampf ist Chihori Ito zu einer Ikone der MeToo-Bewegung geworden und ihr Film hat am Zurich Film Festival den Preis als bester Dokumentarfilm und den Publikumspreis bekommen. Sichere dir jetzt deine Kinotickets. Alle Infos unter trigon-film.org.
I'm still here.
Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hoi Kerstin.
Hallo!
Irgendwas sagen, willkommen! Willkommen!
Das ist meine spookiest Ansage, wo ich herkriege.
Ich habe Angst. Irgendwas sagen, willkommen in der Season of the Witch.
Wenn wir aufnehmen, heute ist Halloween und wir haben gefunden, wir nehmen das gerade zum Anlass, um ein bisschen auch über Hexen zu sprechen. Und das ist ja nicht nur ein Thema, das uns popkulturell interessiert, sondern auch unsere feministische Perspektive.
Über das reden wir gerade vorher, aber Kerstin, was hat dich in den letzten paar Tagen beschäftigt?
Genau, etwas, was mich extrem gefreut hat, ist die Geschichte von zwei Amerikanerinnen, von der Nikia Jackson und der Kelsea Johnson. Die zwei jungen Amerikanerinnen haben in einem Schulcontest, also in Mathe-Wettbewerb, haben sie die mathematische Formel A hoch 2 plus B hoch 2 gleich C hoch 2 bewiesen, mehrfach. Man kennt das auch besser als einfach Satz des Pythagoras und es hat als extrem schwierig und unmöglich gehalten, überhaupt mit den Mitteln der Trigonometrie das zu beweisen. Sie haben das geschafft. Sie haben gesagt, die Motivation für sie war das Preisgeld von irgendwie $500. Und ich liebe einfach die Fotos von diesen zwei super coolen Girls, die in die Kamera schauen, total stolz sind, dass sie einfach mal kurz ein bisschen Geschichte geschrieben haben. Das hat mich extrem happy gemacht. Viel, viel weniger happy haben mich die folgenden zwei Schlagzeilen gemacht. Zum einen, dass wir ja mitgekriegt haben, dass der Comedian, der Tony Hinchcliffe, ja an dem Trump-Event in New York extrem deplatzierte Witze über Puerto Rico gemacht hat. Daraufhin hat dann der Tim Walz, der Vizepräsidentkandidat von Kamala Harris, hat darauf Stellung genommen und gesagt, hey, das ist voll nicht okay, und er hat ihn dafür kritisiert. Und der Hinchcliffe hat nichts besser gewusst, als zu sagen, hey, ich mache einfach Witze für alle, du hast keinen Humor und I'm a Comedian, es ist vielleicht Zeit für dich, Tim, um deinen Tampon zu wechseln.
Kann ich wirklich nur den Kopf schütteln?
Ja, also... Ja, es ist einfach, es ist so cheap und es ist wie auch wieder das Menstruation und Weiblichkeit als Humorlosigkeit gleichzusetzen. Es ist einfach so deplatziert und ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Aber ja, ebenfalls fassungslos bin ich über die Schlagzeilen, die uns erreicht hat, dass jetzt Taliban offiziell Frauen verbieten, in der Öffentlichkeit zu reden. Und für mich ist es einfach schlicht unfassbar, dass Frauen wirklich verboten wird, in der Öffentlichkeit ihre Stimme zu nutzen. Frauen mundtot zu machen. Wir reden so oft in einem Podcast über Empowerment von Frauen und gleichzeitig passiert das auf der Welt und das macht mich nur traurig. Um nicht ganz auf so einer traurigen Pointe zu enden, hat es einen berührenden Moment gegeben, der in den sozialen Medien viral gegangen ist. Und zwar hat Adele eine Show gehabt, nochmal in Las Vegas, und sie hat im Publikum Céline Dion entdeckt und ist ihr einfach brüllend in den Arm gefallen. Und natürlich sind die Bilder, wie gesagt, dann sofort um die Welt gegangen. In mir hat einfach total abgeholt, dass es ganz viele Videos davon gibt, wie Céline Dion wirklich abdanced und brüllt an dem Konzert und einfach ein Fan ist.
Kerstin, du hast es gesagt, heute ist Halloween, hat auch eine längere Tradition als einfach ein kommerzieller Trend aus den USA. Es ist aber auch der Begriff von der Hex, finde ich, schon auch so ein bisschen ein Jahreszeiten-Ding. Es ist irgendwie neblig, auch sehr neblig hier in Zürich. Ich habe ja das eigentlich noch gerne so am Morgen.
Also ich als Bündnerin kämpfe schon ein bisschen damit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und andererseits gibt es einen Social-Media-Trend, der mich ja doch irgendwie abgeholt hat. Und zwar der Nona Strega Fall, also der Herbst von der Nona Strega. Nona Strega ist eine Kinderbuchfigur und Nona ist die 9. und Strega ist Hex, also eigentlich die 9. Hex. Es ist dann auch ein bisschen verwirrt worden, damit, weil Nona mit 2 eine Grossmutter ist, aber es ist natürlich auch eine Grossmutter-Hex, weil sie eine alte Frau ist. Mhm. Und es ist ein sehr schönes Kinderbuch. Nona Strega hat so magische Kräfte, unter anderem kann sie so einen unendlichen Topf Pasta zaubern und versorgt damit das ganze Dorf. Sie hat dann auch so einen Helfer und alles geht dort schief. Und
aber beim Trend geht es ja mehr um ihren Look.
Genau.
Und ja. Auch ihr Lebensgefühl.
Genau. Mhm. Sie kocht eigentlich dort und Pasta und ist in ihrem Gilet. Und es ist auch so gestartet, oder? Die TikTok-Userin, die das lanciert hat, hat so gesagt, ja, das sei so ihre Fall-Vibe und sie war so ein Pasta-Kochen und sich so ein bisschen zurückgezogen.
Man muss
so.
Jetzt vielleicht einfach aus transparenten Gründen auch ganz kurz sagen, dass wir ausnahmsweise, ich bin schon oft darauf angesprochen worden, wir hocken jetzt gerade im Studio und stehen nicht. Der Grund ist, dass Annik das Jahr 2024 als das Jahr sieht, wo man sich lustige Verletzungen zuziehen kann. Treue Hörerinnen wissen, dass sie schon mal einen kaputten Finger hatte und deswegen nicht aufnehmen konnte. Jetzt ist der Fuß ein bisschen, hat mir daran glauben und deshalb, dein Nona Strega da sein, hat natürlich auch mit dem zu tun, dass du jetzt, du bist ja eh schon talentierte Köchin und Einmacherin. Und das zelebrierst du jetzt auch einfach aus Gesundheitsgründen ein bisschen mehr, oder?
Ich kann mich einfach auch nicht so fest bewegen. Also ich habe so eine sehr liebe Freundin von mir, die auch italienische Wurzeln hat. Und dann schließen wir das Nona Strega-Kapitel ab. Ja, ich könnte sehr viel über das erzählen, aber wir gehen nachher zu wichtigeren Themen. Aber if you know, you know. Es gibt ein grossartiges italienisches Kreuzworträtselheft, das ich eigentlich wirklich nur kenne, wo italienische alte Leute machen. Sie hat mir jetzt das geschenkt, also mache ich jetzt das auch regelmässig in meiner Küche, während ich warte, bis irgendetwas kocht, weil ich ja nicht 5 Sachen gleichzeitig machen kann mit Krücken. That's it. Von dem her vielleicht auch darum kann ich mich sehr mit dem identifizieren.
Aber grundsätzlich sind ja schon, bevor man so ein bisschen zu der ernsteren Seite von dieser ganzen Hexenthematik kommt, habe ich natürlich als Kind eine enorme Faszination für das Thema gehabt. Ich bin aufgewachsen mit Bibi Blocksberg.
Aber ein ganz kleines bisschen nachzuhelfen ist doch bestimmt erlaubt, Mami. Ene mene, Traumstrand schön. Papi will dich gerne sehen.
Stopp, Bibi, nicht.
Hex, Hex.
Meine Eltern machen bis heute Witz darüber, dass sie irgendwann mal mit mir unterwegs sind im Auto. Und ich mit meinem Kassettenrekorder, jetzt ist es nicht ein Discman, sondern ein Walkman.
Ein
oh mein
Walkman,
Gott.
Jetzt bin ich
oh
auch nicht so
mit meinem Walkman in einem Auto gesessen bin und einfach plötzlich Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, voll durchgesungen habe. Und das ist einfach, ja, ich habe Bibi geliebt und ich bin fasziniert gewesen. Und die Faszination ist dann irgendwann weitergegangen mit Sabrina total verhext.
Oh ja.
Ich will dir damit sagen, ich bin nicht die, die ich glaube zu sein. Und ihr seid nicht die, für die ich euch halte. Und mein Vater wohnt in einem Buch.
Ah, schön, langsam begreift sie.
Das ist doch krank. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Komm mit Salem.
Kannst du warten, bis ich meine Milch ausgetrunken habe?
Hat der Kater eben gesprochen?
Und ja, ich bin ehrlich, ich bin ab und zu in meinem Kinderzimmer gestanden und habe mir auch gewünscht, dass ich eine Hex wäre und dass ich zaubern könnte. Mm.
Es hat ja schon nachher auch so Charmed zum Beispiel gegeben.
Die Macht der 3, sie ruft herbei den Engel des Schicksals ohne große Litanei. Auf die mächtigen 3 wartet noch eine weitere.
Ich habe vor kurzem mal in meinem Freundeskreis darüber geredet, welche das mir gerne wäre gewesen und wie sich das Narrativ nachher auch verändert hat von diesen 3. Aber du hast gesagt, Sabrina total verhext. Es hat wirklich viel irgendwie gegeben. Es gibt natürlich auch so Klassiker, The Wizard of Oz.
I'm not afraid of her. I'll see you reach the wizard.
Und nachher, als ich überlegt habe, welche Hexen das mich als Kind prägt haben, ich habe auch bei Blocksberg gehört. Ich bin, glaube ich, nicht so ein Fan gewesen wie du. Aber ich habe, glaube ich, als Kind eher Angst gehabt vor Hexen. Weil für mich sind Hexen eher so, eben, sind so die bösen Frauenfiguren in den Märchen gewesen, in den Disney-Filmen. Also ich habe ganz lange eigentlich nicht eine positive Assoziation mit einer Hexe gehabt, habe ich gemerkt. Es hat sich, glaube ich, erst geändert für mich persönlich mit der Hermine Granger von Harry Potter.
Sagen, du bist ja auch mit Harry Potter aufgewachsen. Hast du auch Bücher gelesen, oder?
Ja, ich habe sie auch gelesen, aber so bis dann habe ich, glaube ich, eher Angst gehabt vor Hexen.
Are you sure that's a real spell? Well, it's not very good, is it? Of course, I've only tried a few simple ones myself. but they've all worked for me. You've got dirt on your nose, by the way. Did you know?
Hermine war natürlich für mich auch ein absolutes Vorbild gewesen. Auch total wichtig, dass halt eine von den Hauptfiguren ein starkes Mädchen ist, wo ja super schlau ist. Und ja, also ich bin extrem Harry Potter Fan gewesen und bin wirklich mit dieser Geschichte aufgewachsen. Wie schon gesagt, auch dort wieder hat man sich doch wie gewünscht. Ich weiss, es gibt den magischen Spruch, den Hermine dann mal anwendet, dass sie in ihre Tasche ganz viele Sachen packen kann und sie dann immer alles dabei in ihrem kleinen Abendtäschchen.
Also Mary Poppins.
Quasi Mary Poppins Effekt. Und ich habe mir das so cool vorgestellt, dass du einfach irgendwie, wenn mich kennt, denkst, also das ist der most obvious Wunsch von der Kerstin. Aber ja, nein, die Faszination vom Übernatürlichen und das Interessante finde ich, wenn wir jetzt eben zu dem kommen, warum wir auch heute über das Thema Hexen reden, ist, für mich haben all die Figuren von der Bibi Blocksberg über Sabrina bis zu der Hermine haben so eine unglaubliche Stärke ausgestrahlt. Also das sind Frauen gewesen, die mehr haben können machen, die auch immer oft noch für ihr Übernatürliche gefeiert worden sind. Und gleichzeitig geht ja die Hexengeschichte von in der Schweiz darauf zurück, dass Frauen für ihr Wildsein, für ihre Stärke, für ihr Anderssein bestraft worden sind und ihnen aus dem Leben genommen worden ist.
Ja, und nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa. Und das ist ja wie auch etwas, eben, wir haben jetzt von diesen popkulturellen Referenzen geredet, aber ich meine, das wird heute auch immer noch in diesem Sinn zitiert. Und nochmal ganz schnell einfach nochmal bei dem Nonas Träger, warum das eben immer noch relevant ist und auch gefußt in der, was du jetzt angedeutet hast. Das Buch ist 1975 rausgekommen und in gewissen Kinderbuchbibliotheken in den USA ist das Kinderbuch verboten, weil es wie Magie und so Hexerei und eine Hexe im positiven Licht darstellt. Und das fußt natürlich genau auf dem, was du gesagt hast, mit dieser Hexenverfolgung, die so ab dem Mittelalter bis in die frühe Neuzeit so wegen Schatzzauber, wegen magischen Praktiken, die irgendwie nachher Missernten oder tote Tiere sozusagen hervorgebracht haben. Man hat Hexen vorgeworfen, sie essen Kinder, sie können Unwetter anrichten und natürlich die Unzucht.
Ich glaube, mittlerweile geht man davon aus, dass insgesamt ungefähr 60'000 Menschen von so Hexenverfolgungen betroffen gewesen sind. Allein in der Schweiz haben 10'000 Hexenprozesse stattgefunden und damit ist die Schweiz, was für ein Erfolg, Spitzenreiterin mit den meisten Hexenverfolgungen in Europa.
Vielleicht bevor wir in die Schweiz reingehen und vor allem auf eine Schweizer Hexe, die traurige Berühmtheit erlangt hat, Anna Göldin, ich habe irgendwie wirklich keine Folge gemacht, ohne über sie zu reden. Ich habe es noch interessant gefunden, ich bin jetzt nochmal dort recht reingestiegen, auch in das Historische. Man hat irgendwie so, oder ich hatte das Gefühl gehabt, ich weiss eigentlich recht viel, aber dann plötzlich so gemerkt, es steckt mega viel dahinter. Also erst mal nicht die ganzen Details, aber so von wo dass es überhaupt kommt und dass es so eine Mischung ist von ganz unterschiedlichen Strömungen oder so die Angst vor der Magie ist sehr früh aufgekommen, also schon vor dem Mittelalter, von der Christen Kirchen, aber auch von der reformierten Kirche. Und dass das wie, nochmal, es ist verkürzt, aber wie als etwas Böses war, mit dem Teufel assoziiert war und damit gegen Gott. Und auch als etwas, was man hat verfolgen sollen. Und das andere ist
aber interessanterweise hat es ja, bevor die Hexenverfolgungen ja losgegangen sind, hat es ja die Strömung gegeben, dass man gesagt hat, dass Magie kann gar nicht existieren, weil das ja angeschaut worden ist als etwas, was nicht göttlich
genau.
ist. Also es hat sich wie historisch erst müssen wir daher entwickeln, dass man das anerkannt hat als etwas Bedrohliches vom Göttlichen, während man davor ausgegangen ist, das kann ja gar nicht stattfinden, weil es gibt ja Gott.
Das ist auch so absurd, irgendwann, wo es so kehrt. Irgendwie. Und ein anderes Narrativ, das natürlich sehr viel oder sehr stark da drin spielt. Du hast es vorher gesagt, oder es sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer verfolgt worden. Ich habe immer noch eine Zahl gelesen, dass aber deutlich mehr Frauen sind verurteilt worden und umgebracht worden. Also man kennt so den klassischen Scheiterhaufen, das war viel gewesen, so die Öffentlichkeit, so das Mahnmal. Zum einen das Mahnmal als Warnwirkung und zum anderen auch so die Signalwirkung von man hat eine Macht über das Übernatürliche und man hat Macht über das Natürliche. Eben. Und dort, finde ich, muss man schon noch mal sagen, auch die Assoziation mit den Frauen, ganz oft waren das alleinstehende Frauen gewesen. Es waren Frauen gewesen, die zum Beispiel ein grosses Wissen hatten über Heilkräuter, und ich sage es bewusst so, also Kräuter, die man hat für eine Salbe oder für medizinische Zwecke angewendet hat, in meinen Sachen, die man heute zum Teil immer noch macht. Und oft ist nachher das Wissen oder so das Heilerinnen, zum Teil auch Hebammen, das ist noch mal ein bisschen spezieller, einfach auch gesagt wurde, ja, okay, sie sind selbstbestimmt und sie sind unabhängig und darum sind sie eine Hexe.
Genau, also es sind oft Frauen waren, also nochmal, was du vorhin gesagt hast, vor allem haben die Hexenjagden ja stattgefunden zwischen 16. und 18. Jahrhundert. Mhm. Und eben, es waren vor allem Frauen, die verfolgt worden sind. Oft sind das Frauen, die wir gesagt haben, die sind zum Beispiel eher aus ärmlichen Verhältnissen gekommen, wie du sagst, oft alleinstehend, haben als Mägd oder Hilfsarbeiterinnen geschafft. Und gleichzeitig zieht sich auch in der historischen Dokumentation durch, dass es oft Frauen gewesen sind, die sich ungern einschränken lassen, die vielleicht eher ihre Meinung gesagt haben, die auch mal geflucht haben oder Frauen, die beispielsweise Affären hatten mit Männern aus einer höheren Klasse, Frauen, die außereheliche Kinder hatten. Eigentlich alles, was nicht in den moralischen oder gesetzlichen Rahmen gepasst hat, was vor allem Frauen gemacht haben, und der moralische und gesetzliche Rahmen ist natürlich von Männern festgelegt worden, ist als dazu verwendet worden, die Frauen zu bestrafen. Und das hat man eleganterweise so gemacht, indem man ihnen unterstellt hat, dass sie Hexen sind.
Und es ist auch so, ich habe noch immer so den Begriff gelesen von der unkontrollierten Körperlichkeit. Oder also auch so das Tanzen, Sexualität, genau. Aber auch so übermässiges Essen. Und es hat ja wirklich auch so ganze Strömungen gegeben. Also es hat ein Buch gegeben, der Hexenhammer, das hat damals so gesagt. Und es war wirklich eine Anleitung gewesen, wie man die Personen, vor allem Frauen, verfolgt hat, wie man die Prozesse gemacht hat. Das ist von 1486, das Buch vom deutschen Mönch Heinrich Kramer. Also wer sich dort dafür interessiert, also stellt ihm wirklich die Haare zu Berg. Und ganz oft hat es einfach keinen Justizgrund gegeben. Und das ist auch noch recht wichtig, vielleicht zu sagen, ganz viele von diesen Hexenverfolgungen oder von diesen Anklagen sind ausgelöst worden, sozusagen durch Nachbarn, durch nahestehende Personen. Mhm. Und das hat wie gelangt. Eine Anschuldigung hat gelangt für eine Verurteilung. Man hat nicht einen Beweis müssen antreten, ganz lange.
Und das ganz Perfide ist dann, dass die nach dieser Anklage oder dieser Anschuldigung die meistens die Personen, oft eben Frauen, gequält und gefoltert worden sind, so dass sie dann irgendwann zugegeben haben, dass sie mit dem Teufel zusammenarbeiten oder dass sie eben Magie angewendet haben. Und ja, ich glaube, eine von der bekanntesten Geschichten betreffend Hexenjagd führt uns eben auch in die Schweiz, in den Kanton Glarus. Und das ist die Geschichte von der Anna Göldin.
Wir haben eine neue Dienstmagd.
Wie heißt sie?
Anna Göldin. Das ist Anne Mikkel.
Neulich hat mir ein Auswärtiger anvertraut, ich warne euch vor eurer Dienstmagd. Sie hatte einst Hand angelegt an ihre eigene Leibesfrucht.
Das ist nicht wahr!
Und es gibt ja zwei Varianten, einfach kurz, um das aufzulösen. Also es gibt Göldin, ist das Geschlecht, und Göldin ist wie die weibliche Form von diesem Nachnamen. Also
es hat noch eine Zeit erklärt.
Es hat noch eine Zeit gegeben, wo das flektiert ist worden. Ich bin nämlich recht verwirrt gewesen, weil ich beides gelesen
genau.
habe.
Einfach zum ist das, mir genau gleich gegangen.
Einfach um das noch aufzuklären. Genau, auch sie hat gestanden, am Schluss unter Folter mit dem Teufel zusammengeschafft zu haben. Sie hat darum traurige Berühmtheit erreicht, weil sie 1782 noch hingerichtet ist worden. Und man sagt, ey, es ist eine der letzten, wenn nicht die letzte Hexen Hinrichtung in Europa war damals.
Genau. Jetzt, das Interessante finde ich in ihrem Fall, also es ist eigentlich alles ziemlich klassisch verlaufen, wie damals Hexenverfolgungen gelaufen sind. Sie ist aus ärmlichen Verhältnissen gekommen. Man hat sie als sehr schön beschrieben. Es ist überliefert, dass sie sehr gut ausgesehen hat. Sie hat als Magd geschafft und hat verschiedene Anstellungen gehabt. Wir können jetzt nicht in die Details hineingehen. Sie hat auch außereheliche Kinder gebärt, aber um das geht es nicht in ihrem eigentlichen Hexenprozess nachher oder nur indirekt. Und sie ist dann als letzte Anstellung bei der Familie Tschudi gewesen. Und hat dann selber sich bei Bekannten gemeldet und gesagt, dass sie ein außereheliches Verhältnis mit dem Tschudi hat. Genau. Er selber war Politiker, gewesen,
genau.
oder?
Genau, also er war Arzt, Ratsherr, Richter und Regierungsrat. Und es ist, die Familie Tschudi war eine der reichsten und einflussreichsten gewesen, damals im protestantischen Kanton Glarus. Und sie hat dort angefangen zu arbeiten und du hast es gesagt, sie hat nachher eine Affäre gehabt. Das ist natürlich nicht bekannt worden, sondern man hat nachher ihr vorgeworfen, dass sie mehrmals Stecknadeln in die Milch von einer der Töchter da hat. Die Tochter ist nachher erkrankt. Irgendwie, es hat dann Aussagen gegeben, dass die Tochter auch Negu gespuckt hat und drum
und Gichtanfälle
genau,
hat. Und,
genau.
Und historisch weiss man auch nicht, ob das Kind wirklich krank war. Also es gibt so Überlieferungen, die sagen, vielleicht hat das Kind Epilepsie gehabt oder irgendwie so etwas. Das Interessante ist ja, dass die Vorwürfe von diesen Stecknadeln erst Monate, nachdem sie gar nicht mehr bei der Familie Tschudi geschafft hat, von dem Ehepaar erhoben worden sind. Und ich finde das interessant, weil das mit der Judy geschafft hat, das Narrativ von dieser Geschichte komplett zu ändern. Also er hat eigentlich, wenn ihm die fleischliche Untreue, wie es damals geheissen hat, hätte können nachgewiesen werden, das, was Anna Göldi ja selber in den Raum gestellt hat, dann hätte ihn das all seine Ämter können kosten. Also hat er das Narrativ geändert und gesagt, das ist nicht passiert, stattdessen hat sie meine Tochter verhext, um das sehr verkürzt zusammenzufassen.
Und das Krasse ist ja, dass diese Lesart nicht eine Lesart ist aus heutiger Sicht oder eine Lesart, die sehr viel später ist aufgekommen, sondern nachdem Anna Göldi nachher letztendlich wirklich umgebracht wurde, hat es eine riesige Welle von der Empörung gegeben in ganz Europa. Und damals schon hat man gesagt, das sei ein Justizmord. Und ein Justizmord, ich habe das nochmal nachgelesen, heisst das, dass jemand umgebracht wird unter der Beteiligung von der Justiz. Mhm. Nicht einfach sonst ein Mord in Anführungszeichen, wo entweder aufgrund von einem Justizirrtum ist, dass jemand fälschlicherweise verdächtigt oder verurteilt wird, was hier nicht war, oder dass es ganz bewusst eine Abkehr war vom geltenden Recht und darum Todesstrafe verhängt wurde. Und das sagt man auch bei der Anna Göldi so. Und
interessanterweise sind ja auch die, die dazu geführt haben und das können entscheiden, sind natürlich auch alles Männer gewesen. Genau. Einfach um das nochmal unterstreichen. Männer haben damals entschieden, der Judy und seine ganzen Kumpels haben Anna Göldi gefoltert und dazu gebracht, dass sie gestanden hat, dass sie mit dem Teufel zusammen geschafft hat und das Kind verhext hat.
Und eindrücklich habe ich jetzt nochmal gefunden, ich habe jetzt nochmal, es gibt ein sehr, sehr bekanntes Buch, Anna Göldi, Lex der Hexe, von Evelyn Hasler. Es ist in den 80er Jahren rausgekommen, es ist auch so geschrieben. ich finde, es lohnt sich aber, es liest sich irgendwie recht gut. Und es ist vor allem darum auch eindrücklich, weil es ein Tatsachenroman ist. Das heisst, es hat sehr viele Passagen, vor allem nachher gegen Schluss, wo wirklich Zitate aus historischen Dokumenten drin sind. Und wenn man das auch nochmal liest, ist es wirklich...
Das ist das Interessante daran. Und darum hat der Fall, was du vorher gesagt hast, nachher auch so für Fälle geschlagen. Gleichzeitig ist es einer der bestdokumentiertesten Gerichtsfälle, wo es nachher zu einer Hinrichtung von einer Frau gekommen ist, die aufgrund von ihren magischen Hexenkräften das Leben genommen worden ist. Und darum gibt es eine gute Dokumentlage. Jetzt, wir wollen ja nicht nur darüber reden, was der Anna Göldi passiert ist, sondern das Interessante ist ja, dass sich das auch sehr gut übersetzen lässt. Also, wo ich das jetzt nochmal alles gelesen habe mit dem Judy und man weiß zum Beispiel auch nicht, was die Gründe sind, dass sie sich proaktiv gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich habe mit dem eine außereheliche Affäre gehabt. Ist es dann wirklich eine Affäre gewesen? Das weiß man nicht mehr. Aber wo ich all das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das hat einfach an Dringlichkeit nicht verloren, weil schlussendlich, wenn wir von dieser Hexenjagd oder auch von der Göldi reden, dann ist es doch einfach eine Frage, wie der Staat den Körper der Frau kontrollieren will. Und ich glaube, das Thema ist dringender als je zuvor.
Und zwar auf ganz vielen Ebenen. Jemand, der sich sehr, sehr fest mit dem auseinandergesetzt hat, ist Silvia Federici. Sie war letztes Jahr in der Schweiz. Vielleicht hat jemand irgendeines von ihren Gesprächen oder so gehört. Sie war auch im Anna Göldi Museum, das sie 2017 gibt. Und sie ist eine amerikanisch-italienische Professorin, Aktivistin und eine Feministin, wirklich so von der ersten Stunde. Sie hat in den 70er Jahren schon einen Lohn für Hausarbeit gefordert. Und eines von ihren, wenn nicht das berühmteste Buch von ihr, heisst «Caliban and the Witch». Und dort geht, also es geht noch um sehr viel anderes, aber es geht sehr viel auch um die Hexenverfolgung. Und sie sagt, und man muss vielleicht wissen, sie kommt so aus einer sozialistisch-marxistischen Schule, das liest sich auch so, das Buch ist kein Geschichtsbuch, sondern das ist echt ein feministisches Theoriebuch, verkürzt gesagt, wird manchmal auch missverstanden. Und sie sagt eben, dass die Einschränkung der Frauen genau eigentlich, beziehungsweise die Hexenjagd, eigentlich auch für die Disziplinierung der Frauen war. Also die Frau als Hausfrau, als Frau, die gebärt, eine Frau, die eine Arbeitsdisziplin hat. Und ihre Argumentation ist, dass das auch darum ist aufgekommen. Das ist zum Teil umstritten, aber ich finde es einen sehr interessanten Gedanken. Ich persönlich glaube durchaus, es hat einen grossen Funken Wahrheit dran. Sie sagt, wo der Feudalismus zu Ende ist gegangen und so an der Schwelle des Kapitalismus, hat es wie so eine Arbeitskraft gebraucht. Und man hat wie so eine Gesellschaft umstrukturieren. Und ihr Argument ist, dass die Hexenverfolgung ein Mittel war, um sozusagen die Frauen zu züchtigen und in die neue Disziplin hineinzuwirken. Und natürlich waren das Männer und nicht Frauen, die gesagt haben, hey, wir wollen jetzt die neue Disziplin.
Wenn wir jetzt ins Heute schauen, dann wird wieder mehr als je zuvor über den Körper der Frau diskutiert. Nicht nur über die Optik, das haben wir auch schon oft in diesem Podcast besprochen, sondern natürlich auch, wenn wir über Abtreibungen reden. Und ich finde es, was Federici herleitet, ist ja wie so, die Frau hat eigentlich eine fixe Rolle gehabt, sie soll Kinder gebären, sie soll an der Seite vom Mann sein, sie soll nicht zu laut sein und so weiter. Und gleichzeitig, auch wenn das jetzt eine andere Strömung ist, finde ich, kann man schon auch bemerken, dass Abtreibungsverbot, das jetzt wieder zunimmt, und nochmal, nächste Woche wird eventuell Donald Trump wieder Präsident der USA. Und es ist ein Mann, der öffentlich das Recht der Frau an ihrem eigenen Körper in Frage stellt. Also es ist aktueller denn je. Und für mich sind das wieder Männer, die über den Körper der Frauen entscheiden wollen und verhindern wollen, dass wir Frauen können, autonom und selbstbewusst öffentlich dazu stehen, was wir mit unserem Körper machen möchten.
Und einfach nochmal Stichwort Hex und wie das aufgeladen ist. Also im Wahlkampf, den er mit Hillary Clinton war, ist das etwas, das gegen Schluss extrem genährt wurde, dass sie eine Hex sei, dass sie in Hexenkirche ging. Und das war in politischen Debatten. Das war nicht einfach irgendwo in einem random Thread in irgendeinem Forum. Also, und das, finde ich, zeigt es genau auch nochmal. Und es geht in die Richtung, die du auch sagst. So, die, so ein Narrativ, das man überstülpt, und so eine Kontrolle, und wenn jemand eine Hexe ist, dann muss man diese Frau kontrollieren und potenziell sind alle Frauen Hexen.
Und das sehen wir ja schlussendlich auch, was jetzt Kamala vorgeworfen ist. Ihr Lächeln ist zu laut. Es werden Sachen in Frage gestellt, wo es darum geht, wenn ist eine Frau unkontrollierbar, wenn ist sie zu laut, wenn ist sie zu wild. Das wird zur Diskussion gestellt. Und schlussendlich sind das auch genau die gleichen Diskussionen gewesen, die dazu geführt haben, dass Frauen eben geköpft und umgebracht worden sind, so wie Anna Göldi, weil sie nicht ins moralische Konstrukt der Gesellschaft gepasst haben.
Und jetzt gibt es ja aber gleichzeitig Frauen oder Bewegungen, die wie der Hexenbegriff und so das Störrische und das Nicht-Einpassen auch eine Art politisch versuchen zu reclaimen. Und das hat recht früh angefangen, auch so, ich mache jetzt nicht mehr historische Dinge, aber mehr so, um die politische Kraft vielleicht auch nochmal zu unterstreichen. Also, dass ganz viele einfach auch sagen, hey, wir sind im Fall unabhängig und ja, wir sind Hexen, weil wir wollen uns nicht in das Korsett lassen drücken. Zum Beispiel in den 60er Jahren hat es die Witch gegeben, also als Abkürzung, und das ist kurz für Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Die haben auch so Aktionen gemacht an Halloween, an der Wall Street, wo sie nachher so gesagt haben und wir verhexen, also natürlich auch sehr stark mit dem gespielt haben. Es hat 2017 zum Beispiel in Frankreich so eine Bewegung gegeben von Frauen, die sich gegen Macron ausgesprochen haben, wo sie wirklich auch so das Bild genährt haben, so das, was aufs Schilder ist gestanden, so der Macron soll in Kochtopf. Dort war es gegen eine Reform vom Arbeitsrecht gewesen. Und ich finde das schon noch interessant und auch in der Popkultur, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückkommen, dass man heute, ich glaube, Ehre, ich habe vorher gesagt, für mich hat der Hexenbegriff lange eine negative Konnotation gehabt, dass ich heute das Gefühl habe, es gibt ganz viele Frauen, die wie so sagen, ja, und ich bin eine Hex und ja, ich habe so das, und auch das ist streitbar, aber so, ich habe so die weibliche Urkraft und ich schöpfe wie aus dem und ich mache mir das zu nutzen und dass man das so als feministisches Statement sieht plötzlich.
Ja, und ich glaube, in dem Sinn auch, kann man auch, wenn man jetzt an Halloween plant, als sexy Hexe auf Gast zu gehen oder das Wochenende an die Halloween-Party zu gehen, vielleicht einfach noch kurz darüber nachdenken, nicht um irgendwie jetzt Entertainment oder irgendwie etwas leichtfüssiges wie Halloween oder so jetzt noch mega politisch aufzuladen. Aber vielleicht kann man einfach kurz darüber nachdenken, dass zum einen die Geschichte der Hexen feministisch extrem grosse Bedeutung hat. Vielleicht kann man auch darüber nachdenken, dass man ja, das feiert als etwas, wie du jetzt sagst, etwas Starkes, vielleicht etwas Störrisches, etwas Wildes, aber dass man das auch unterstreichen darf, diese Seite der Weiblichkeit. Und man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass in Ländern in Afrika, aber auch in Indien, Frauen noch immer als Hexen umgebracht werden. Und also in dem Sinn, was auch nicht, feiern eure innerfeministische Hexe, falls ihr dann als die wollt, um die Häuser ziehen. Bevor wir zu den Tipps gehen, noch ein ganz kurzer, aber wichtiger, gell, Annik?
Ja.
Programmhinweis. Und zwar findet Swiss Podcast Festival statt. Bereits nächste Woche vom 8. bis zum 10. November. Und am Samstag, am 9. treten wir mit der Tagesanzeigerin auf. Also sowohl die Annik Hussmann als auch die Annik Sen und ich, Kerstin Hasse, sitzen auf der Bühne. Und zwar vom 4:30 bis 4:30. Ihr könnt dabei sein. Das Ganze ist gratis. Ihr müsst euch einfach registrieren unter swiss-podcast.ch.
Kerstin, was ist dein Tipp diese Woche?
Ich habe etwas Musikalisches mitgebracht, wo ich dann natürlich der Annie Xena sagen muss, dass sie das auf unsere Playlist packt. Und zwar ein Song, den ich finde, der gibt mir einfach ein gutes Gefühl, gerade wenn ich durch den Nebel laufe am Morgen, von der Olivia Dean, Dive. I'm a tidal wave of question marks and you're just surfing. Leaning into me like it's a knot. It's so crazy, lately. Das ist smooth, das ist sexy. I love it. Und du, Annik, was hast du mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgebracht, ein bisschen anders, nicht ganz unpassend zum Strega-Nona-Trend. Ich gebe es zu, es heisst «The Condiment Book» von der Claire Dinhab. Ich habe, glaube schon mal ihren Account empfohlen. Es ist aber ein mega tolles Buch, man kann einfach auch sehr, sehr viel drin lesen. Es geht um Condiments wie Senf, Ketchup, es geht aber um Kimchi, es geht um Mayonnaise, es geht um verschiedene Arten von Confit. Und sie sagt ganz klar, es ist nicht ein Rezeptbuch, es ist auch nicht ein Rezeptbuch. Oft ist es noch historisch, keine Ahnung, von wo kommt der Senf zum Beispiel, was gibt es für verschiedene und was könnte man so fun damit pairen. Und ich habe mich einfach auch darum sehr gesehen, weil endlich jemand meine grosse, grosse Senfliebe teilt.
Also ich teile die Senfliebe auch. Ich liebe vor allem scharfe Senf.
Siehst du, das ist das Buch auch für dich.
Also, in dem Sinn, ich kann das übrigens immer noch nicht besser hören. Das hat Spass gemacht. Mein Name ist Kerstin Hasse.
Ich bin Annik Hosmann.
Mein Name ist Sarah Spreiter.
Merci vielmals fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.
Ciao.